Im Mittelpunkt standen Vorträge und Seminare in den Sektionen Literatur, Linguistik, Kultur und Landeskunde, Didaktik des Deutschen sowie Übersetzung. Zum Rahmenprogramm der Tagung gehörten ein Stadtrundgang, eine Lesung und ein Theaterabend. Wir sprachen mit drei Germanisten aus Ungarn, Deutschland und Polen.
Ich bin Elisabeth Knipf-Komlusi. Ich komme aus Budapest und ich bin an der Ötvös-Loránd-Universität tätig. Und ich beschäftige mich schon seit Jahren mit der Sprache und dem Sprachgebrauch der Ungarndeutschen. Und ich habe in den letzten 20 Jahren sehr viele Aufnahmen gemacht mit den Ungarndeutschen und sehr viele Forschungen auch gemacht. Und es interessiert mich, wie diese Attritions-, diese Sprachverlusterscheinungen, wie sich die entwickelt haben in der letzten Zeit und wie sie sich entwickeln. Und mich interessiert, dass die Ungarndeutschen in letzter Zeit, soweit ich das nachvollziehen kann, und ich bin ziemlich viel unterwegs bei ihnen, dass sie sehr viele folkloristische Aktivitäten haben. Aber, und das ist das Interessante daran, und dann bringen sie mir solche Language-Mixing-Beispiele, wo ich staune und sage, ihr habt doch ein Identitätsbewusstsein, euer Bewusstsein als Schwaben in Ungarn ist doch vorhanden und trotzdem ist das so und es ist so. Sie sprechen immer in einem bilingualen Sprachmodus. Das heißt, sie aktivieren beide Sprachen. Und sie stützen sich darauf, wenn ich in der einen Sprache nicht alles ausdrücken kann, macht nichts. Ich mache es in Ungarisch dann weiter. Und dann kommt wieder die deutsche Sprache und dann wieder die ungarische. Also das ist für sie eine Methode und sie meinen, das ist so absolut in Ordnung. Es ist in Ordnung, in Ungarn mit den ihresgleichen so zu sprechen. Aber wenn die Verwandten oder Bekannten oder Freunde aus Deutschland kommen, mit denen können sie nicht mehr diese ungarischen Phrasen einbauen. Das können sie nicht, weil die nicht ungarisch verstehen. Das ist also hochinteressant. Ich kann mich erinnern, meine Uroma, meine Oma, die haben alle einen fließenden Dialekt gesprochen. Heutzutage hat sich das in 50, 60 Jahren hat sich das wahnsinnig geändert. Wahnsinnig. Heute haben wir darüber gesprochen mit den hiesigen Kolleginnen, weil wir in Ungarn auch dabei sind, ein Wörterbuch der ungarndeutschen Mundarten zu erstellen. Und ich habe beide Vorträge zum Banater deutschen Wörterbuch gehört. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Wir möchten, unser Ziel ist, ein Online-Wörterbuch zu erstellen. Und sie machen es gedruckt. Aber wir haben nicht so viel Geld. Wir können das nicht machen. Aber ein Online-Wörterbuch können wir machen. Da holen wir uns von Ihnen die Ratschläge. Und wir können das durch Erasmus machen. Also ich lade Sie ein, Sie laden uns ein. Sie können bei uns Vorträge halten. Ich und meine Kollegen können hier Vorträge machen. Und so können wir uns austauschen. Und das ist jetzt in die Wege geleitet worden. Und darüber freuen wir uns sehr. Wir haben so vieles Gemeinsames und so viele gemeinsame Sorgen, als Sie mir das alles erzählt haben, wie Sie das Projekt aufgebaut haben. Und das Projekt läuft schon seit 1959. Also damals haben Sie schon begonnen, die Facharbeiten, die Diplomarbeiten zu diesem Thema schreiben zu lassen. Also das können wir zwar nicht aufweisen, aber einen landesweiten Fragebogen haben wir auch schon gestartet in Ungarn. Das ist wichtig.
Ja, mein Name ist Alfred Wildfeuer, ich komme von der Universität Augsburg in Bayern, leite dort ein Forschungszentrum Forum Ost, das sich speziell mit Deutschen im östlichen Mitteleuropa und Osteuropa befasst. Und ich war hier an der Organisation dieser Tagung mit beteiligt und leite die Sektion Didaktik. Tagung dienen des Austausches über wissenschaftliche Inhalte oder auch um wissenschaftliche Ideen vorzustellen und darüber zu diskutieren, auch Rückmeldungen zu bekommen. Und es dient natürlich auch dazu, Netzwerke zu stärken und neue Netzwerke zu begründen, was eben die Zusammenarbeit in Bezug auf Deutsch im östlichen Mitteleuropa anbelangt. Also wir waren 2018 mit einer Gruppe von Studentinnen und Studenten hier, Augsburger Studenten, und haben hier ein Blog-Seminar abgehalten, gemeinsam mit Frau Kay und anderen Mitarbeitern hier von der Germanistik an der Universität in Temeswar. Und wir haben aktuell auch ein Projekt zu Banater Schwaben und zu ihrer Mehrsprachigkeit. Da ist Frau Kay auch Kooperationspartnerin und darüber hinaus auch Erwin Josef Ziegler vom Demokratischen Forum in Reschica. Und wir kennen uns schon viele Jahre, das ist vielleicht jetzt das 10. Mal, dass ich hier bin, also eine langjährige, intensive Zusammenarbeit zur Forschung über Deutschsprachigkeit im Banat.
Ich heiße Jarochna Dąbrowska-Burka, stamme aus Zielona Góra. Auf Deutsch heißt die Stadt Grünberg in Niederschlesien. Also ich bin Professorin an der Universität Zielona Góra. Diese Universität ist eine relativ junge Universität in Polen. Hier bin ich zur Tagung mit einem Vortrag gekommen, der sich auf die Hexenverhörprotokolle aus Grünberg in Niederschlesien bezieht. Und zwar, es handelt sich um Quellen, die Manuskripte sind, Handschriften, die im Museum, aber auch im Staatsarchiv in Posen aufbewahrt werden. Diese Quellen beziehen sich auf die Hexenprozessakten, die im 17. Jahrhundert in Grünberg in Niederschlesien, damals noch unter Habsburgern, entstanden sind. Das Stadtgericht war gnadenlos, kann man sagen, hauptsächlich den Frauen gegenüber. Es gab auch einen Mann, der als Hexenmeister verurteilt wurde. Und morgen spreche ich konkret zu einem Prozess, möchte aber auch linguistische Merkmale, ich bin Sprachwissenschaftlerin, Linguistin, und möchte auch die Zwangskommunikation, die vor dem Stadtgericht in Grünberg gelaufen ist, an diesem konkreten Beispiel besprechen. Es handelt sich um eine 84-jährige Hebamme, die sogenannte Bademutter, wie man früher Hebammen nannte. Die Dame war relativ alt, sie hieß Katharina Funke, beziehungsweise man hat sie auch in den Akten die alte Funkin genannt. Sie tritt unter verschiedenen Namen, weil es zu diesem Zeitpunkt auch keine einheitliche Orthographie existierte. Und die Akten geben uns einen Einblick in die Kultur, in die pragmatische Situation, in die Sitten und Bräuche der damaligen Zeit. Und auch da rein können wir schauen, wofür die Menschen verurteilt wurden und was ihnen zum Verhängnis wurde. Beispielsweise die Verwendung von bestimmten Kräutern oder der sogenannte Teufelspakt, die Teufelsbullschaft, weil natürlich die Verbindung der Frau mit dem Teufel, der unterschiedliche Gestalten annehmen konnte, besonders gefährlich gewesen ist und eigentlich ein Indiz dafür gewesen ist, um die Frau zu verurteilen. Also darüber spreche ich, weil das die Akten, die deutschsprachig sind, meist deutschsprachig, da sind auch mehrere Abschnitte, Absätze, die auf Latein verfasst werden. Diese Akten wurden noch nicht von der linguistischen Seite genau bearbeitet und ich möchte hier gerade die Gelegenheit nutzen, einen Einblick für ein größeres Publikum zu gewähren.
Die internationale Germanistiktagung wurde auch vom Germanistiklehrstuhl an der Temeswarer Westuniversität als Möglichkeit für gemeinsame Projekte und Partnerschaften betrachtet. Leiterin Dr. Laura Kehe.
Wir freuen uns, eine große Tagung organisieren zu können. Eine so große Tagung, zu der Kollegen aus 14 Ländern zu uns kommen, ist wichtig für Partnerschaften, natürlich für den wissenschaftlichen Dialog und für unseren Fortschritt. Aber natürlich gibt es immer die Möglichkeit, neue Kontakte, neue Partnerschaften zu schließen, neue Projekte vielleicht zu beginnen. Wir haben jetzt das größte Projekt ist das Wörterbuch der Banater deutschen Mundarten. Das war ein Kooperationsprojekt mit Regensburg. Hoffentlich wird es weiter, vielleicht sogar mit Augsburg. Das ist das Größte. Dann gibt es natürlich individuelle bilaterale Austausch und Kooperationen. Ich hoffe, Sie haben die heutige Lesung genossen. Es warten noch zwei volle Tage auf uns mit wissenschaftlichen Beiträgen linguistischer Art, literaturwissenschaftlicher, übersetzungswissenschaftlicher und didaktischer Art, landeskundlicher auch.
Die Lesung mit der Schriftstellerin Carmen Francesca Banciu fand am Donnerstag, den 18. Mai, im Festsaal des Adam-Müller-Guttenbrunn-Hauses statt.
Ich habe aus zwei Büchern gelesen, zwei Teile der Trilogie der Optimisten. Ich habe aus Das Lied der traurigen Mutter gelesen und aus Lebt wohl, ihr Genossen und Geliebten. Der dritte Teil der Trilogie wurde auch mit einer Art Preis sozusagen geehrt in Deutschland, denn es wurde auf der Longlist des Deutschen Buchpreises aufgenommen 2018. Die Frau Laura Kehe von der Universität hat über mehrere Jahre über meine Bücher geschrieben. Wir kannten uns aber nicht.
Und sie wollte mich immer wieder einladen zu den Studenten, aber irgendwie war das nicht so einfach. Und durch diese ganz besonderen Ereignisse jetzt, also dass Timișoara Kulturhauptstadt ist, hat man eben die Möglichkeiten, auch die finanziellen Möglichkeiten gefunden, um mich einzuladen.
Carmen Francesca Banciu wurde in Lipa, Lipova, Kreis Arad geboren, studierte Kirchenmalerei und Außenhandel in Bukarest. Sie war die Tochter eines einstigen, hochrangigen Regierungsbeamten in der Kommunistischen Partei. Nach der Verleihung des Internationalen Kurzgeschichtenpreises der Stadt Arnsberg für die Erzählung »Das strahlende Ghetto« 1985 folgte für sie ein Publikationsverbot in Rumänien. Nach der Wende 1991 kam sie mit 35 Jahren nebst ihren drei Kindern nach Deutschland auf Einladung des Künstlerprogramms des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Seit 1992 lebt sie als freie Autorin in Berlin, schreibt Beiträge für Rundfunk und Zeitungen, hält Lesungen in Europa und in den USA, leitet Seminare für Kreativität und kreatives Schreiben. Seit 1996 schreibt Carmen Francesca Banciu ihre Werke hauptsächlich in deutscher Sprache. Wie war für Sie der Übergang vom Rumänischen zum Deutschen?
Also der Übergang wurde mir von der deutschen Sprache aufgezwungen sozusagen, denn ich kam nach Deutschland mit dem Wortschatz eines Kindes. Bis zu meinem 10. Lebensjahr habe ich in einem Umfeld gelebt, einem mehrsprachigen Umfeld. Und dann bin ich von zu Hause weggegangen, ins Internat, nachdem es war übrigens, von dort dann weiter. Und diese Zeit der Mehrsprachigkeit war dann nicht mehr vorhanden. Also ich kam nach Berlin mit all dem, was ich nicht vergessen hatte als Kind. Und von dort habe ich angefangen aufzubauen. Und am Anfang habe ich noch auf Rumänisch geschrieben, aber die Sprache, die um mich herum war, die hat mich überfallen sozusagen. Und die Worte, die ich kannte, die sind in meinen rumänischen Text immer eingedrungen. Und habe ich am Anfang Widerstand geleistet und dann habe ich gedacht, nein, ich lasse das jetzt so und werde dann meinen rumänischen Text wieder bereinigen. Und mit der Zeit wurde meine rumänische Sprache ersetzt durch die deutsche Sprache, weil ich bin ein Mensch, der sehr stark auf Musikalität und Rhythmus davon beeinflusst wird. Und um die Sprache und die Musik und die Musikalität, die mich umgibt. Und dadurch konnte ich gar nicht der Sprache widerstehen. Sie hat mich quasi gezwungen, das gut weiterzulernen. Ja? Ich wollte dann nicht sprachlos sein, also ich wollte mich so vielfältig und feinschichtig und so weiter ausdrücken können. Und ich habe dann die Sprache gelernt. Allerdings habe ich die Sprache gelernt, indem ich zugehört habe und gelesen. Radio war absolut wichtig für mich. Radio und das Schreiben im Café. Ich schreibe meine Bücher hauptsächlich im Café. Und ich war wie ein Schwamm, der alles aufgenommen hat aus der Umgebung und dann wieder transformiert und integriert in dem Schreiben.
Die Schriftstellerin Carmen Francesca Banciu erhielt zahlreiche Preise und Stipendien und war 2014 Dorfschreiberin vom siebenbürgischen Katzendorf. Ihre Texte wurden in mehreren Sprachen übersetzt. Hier einige Titel von Romanen und Erzählungsbänden. Fenster in Flammen, Vaterflucht, Ein Land voller Helden, Berlin ist mein Paris, Das Lied der traurigen Mutter, Leichter Wind im Paradies und Lebt wohl ihr Genossen und Geliebten. Tod eines Patrioten. In ihren Werken hat Carmen Francesca Banciu hauptsächlich ihr Leben und ihre Erfahrungen im kommunistischen Rumänien literarisch verarbeitet.
Ich hatte ein persönliches Trauma sozusagen, aber ich empfand es auch als kollektives Trauma, was wir heute noch nicht verarbeitet haben. Meine Neugier und auch meine Verpflichtung war einerseits da und auch der Wunsch nach Heilung. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe mir gewünscht, den anderen zu helfen, zu heilen, aber es hat sich so ergeben, dass ich Reaktionen bekomme von Zuhörern oder von Lesern, die mir bestätigen, dass mein Heilungsprozess auch ihr Heilungsprozess ist, dass ich ihnen eine Stimme und die Worte gebe, weil sie manchmal den Schmerz empfinden, aber ihn nicht benennen können.
Um Heilung und Versöhnung soll es auch im neuen Buch von Carmen Francesca Banciu gehen.
Ich habe etwas im Plan, denn ich habe mich für ein Stipendium beworben im Günter Grass Haus mit einem Projekt, was ich dann unterbrochen habe, weil mich das fiktive Gespräch mit Günter Grass so auch überrannt hat, dass ich ihm nicht widerstehen konnte und ich musste mein Projekt beiseite legen. Jetzt ist das Buch gerade erschienen, nicht einmal 3 Wochen ist es alt, als es da auf dem Markt ist. Und jetzt kann ich mich wieder meinem früheren Projekt widmen und da geht es weiter um Heilung und mein Thema ist Vergeben, Verzeihen, Versöhnen. In unterschiedlichen Aspekten. In diesem Falle erweitert sich mein Radius von meiner Erfahrung oder von Erfahrungen aus dem Kommunismus, auch nach der Zeit des Kommunismus, aber auch in die Kriegszeit. Also es geht nicht nur um rumänische Vergangenheit zum Beispiel, sondern es geht auch um deutsche Vergangenheit, es geht auch um Migranten, die in New York leben. Also bestimmte Schicksale, die das Thema Vergeben und Versöhnen innerlich und äußerlich arbeiten.
Zum Abschluss empfangen Sie einen Auszug aus der Lesung der Autorin Carmen Francesca Bancho im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus als Teil des Rahmenprogramms der Internationalen Germanistiktagung in Temeswar.
Blumen für Mutter. Ich brachte Blumen mit, aber Mutter war Blumen nicht gewöhnt. Ich bin noch nicht tot, sagte sie. Ich wusste nicht, wohin mit den Blumen. Die fleischigen Rosen wirkten plötzlich obszön. Sie sagte, schmeiß sie weg, wenn dir nichts Besseres einfällt. Mir fiel gar nichts ein. Ich war wie erstarrt. Du sollst kommen, hatte Vater am Telefon gesagt. Es sei wichtig, sagte aber nicht, ob es wichtig sei für ihn oder für wen und warum. Sofort soll ich kommen. Und ich hatte den ersten Flug genommen. Wollte sie mich sehen und wollte ich sie sehen? Im Zimmer schwebte ein Geruch von verbrannten Puppen, gemischt mit Chrysanthemenduft. Aber Chrysanthemen gab es nur in meinem Kopf. Und das mit den Puppen, das war schon lange her. Ich hatte Mutter Rosen gebracht. Mutter lag im Bett. Sie sagte, ich solle für sie beten. Mutter sagte, beten, als wäre es dasselbe wie Hände waschen. Mir war nur Hände waschen beigebracht worden. Ich kann nicht beten. Mutter hat mir vom Beten nichts erzählt, damit ich mich auf niemanden verlasse. Nur auf dich selbst kannst du dich verlassen, sagte sie. Und ich habe mir diese Lektion sehr gut eingeprägt. Ich habe mir diese Lektion eingeprägt und sie gleich wieder vergessen. Die Blumen hielt ich in der Hand und wusste nicht, wohin mit ihnen. Wer hat Mutter schon Blumen geschenkt? Ich habe Mutter nie Blumen geschenkt, außer zum Muttertag. Der Muttertag war am 8. März. Er war international und man würdigte alle Mütter der Welt, indem man seine eigene Mutter würdigte. Wir würdigten unsere Mütter in der Schule. Die Gewürdigten waren an ihrem Arbeitsplatz, erfüllten ihre Pflichten. Für sie sangen wir Lieder und wir rezitierten Gedichte. Die Mütter hatten uns die Uniform schön gebügelt, damit wir uns auf der Bühne würdig zeigten, sie zu würdigen. Mutter bekam nie etwas davon mit. Aber die Würdigung lag in der Luft. Und vielleicht erreichte sie Mutter auf geheimnisvollen Wegen. Nur hat Mutter nie etwas davon erzählt. Es war immer so. Man würdigte die Kinder der ganzen Welt, indem man den Kindertag feierte. Auch zum Kindertag waren wir auf der Bühne und sangen und rezitierten, um die Kindheit zu würdigen, das Kindsein und die Kinder der Welt und trauerten über die Kinder, die gar nicht wussten, dass sie Kinder waren, denn diese Kinder mussten arbeiten, sich ausbeuten lassen oder mit dem Gewehr schießen auf andere Menschen, hatten nie Gelegenheit, so wie wir, die Kindheit zu feiern. Ich habe Mutter nie Blumen geschenkt, außer zum Internationalen Frauentag am 8. März. Mutter hat die Blumen symbolisch bekommen. In Wirklichkeit bekam sie die Genosse Lehrerin, die auch eine Mutter war und die sie stellvertretend für alle Mütter der Welt bekam. Niemand hat Mutter Blumen geschenkt. Vater wusste gar nicht, dass es Blumen gibt. Zu Hause bei uns gab es Plastikrosen, die einen Leben lang halten, die länger halten als ein Leben und die man weiter verschenken kann. Eitelkeit Geldverschwendung und Rosen